Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Emanuel Grauer. Ich wünsche mir sehr, dass in den nächsten Minuten Jesus dir durch die Bibel begegnet, denn hier geht's um Jesus. Viele von euch kommen in unsere Gemeinde, weil es eine schöne Gemeinschaft ist, weil die Beziehungen super sind und weil es uns ernst ist mit dem Thema Bibeltreue. Wir wollen eine Gemeinde sein, die ihr Tun wirklich am Wort Gottes ausrichtet. Und deswegen sind manche von euch verwundert, wenn wir taufen, dass wir eine, im Englischen würde man sagen, Dual Mode Baptism Church sind, also eine Gemeinde mit dualer Taufpraxis. Komisches Wort im Deutschen. Und dann gibt es Leute, die sagen, wie kann das sein? Ihr wollt eine biblische Gemeinde sein, aber ihr tauft kleine Kinder, die sich noch nicht entscheiden konnten. Die anderen kommen und sagen, ihr wollt eine biblische Gemeinde sein, aber eure christlichen Familien lassen sich ihre Kinder nicht taufen. Wie kann das biblisch sein? Und deswegen müssen wir erklären, warum wir tun, was wir tun, auf die Art, wie wir es tun. Es gibt kaum ein größeres Streitthema in der Christenheit über die letzten 2000 Jahre als dieses Thema der Taufe. Und das hat damit zu tun, dass wir keine direkte Anweisung haben, wie sie durchzuführen ist in der Bibel. Anders als beim Abendmahl zum Beispiel. Da gibt es klare Anweisungen. Und deswegen hat es sehr viel Interpretationsspielraum, den man so oder so füllt. Ich erzähle mal, wie es bei mir war. Ich bin, und jetzt werden manche tief Luft einholen, ich bin als Kind getauft worden. Ich habe noch so ein Bild, ein Taufkleid sieht etwas feminin aus meiner Sicht so. Meine Paten. Und als ich zum Glauben gekommen bin als Teenie, haben meine Eltern gerade ihre Sicht auf Taufe verändert. Auf einmal wollten sie meine jüngeren Geschwister nicht mehr taufen lassen. Und wir haben viel diskutiert, alle Bibelstellen hin und her gewälzt, warum und was wie macht. Und ich habe das schlüssig gefunden, was meine Eltern gesagt haben. Und ich war da in dieser Phase ein starker Verfechter für die gläubigen Taufe, Bekenntnistaufe. Mit eigener Entscheidung, ich selber weiß, warum ich mich taufen lasse. Dann wurde ich älter und bekam eine kleine Schrift von einem Theologen, der mir gut bekannt war, in die Hand, Tauffreiheit oder Taufbefehl. Da argumentiert er, dass Wassertaufen nur ein Übergangszeichen für das Missionszeitalter war und sowieso völlig unnötig ist für Christen, denn die Geistestaufe ist die eigentliche Taufe. Wassertaufe wäre was für Schwache im Glauben, das brauchen wir nicht. Super argumentiert von der Bibel her, fand ich schlüssig. Von daher war ich ein Verfechter von gar nicht taufen lassen. Dann kam ich ins Theologiestudium. Da habe ich die verschiedenen Taufargumentationen kennengelernt. Das hat mich so überzeugt, dass ich von da an ein Hardcore-Verfechter für die Bekenntnistaufe war als Erwachsener und fand meine Kindertaufe so schlimm, dass ich 2 Jahre lang jemanden gesucht hatte, der mich wieder taufen sollte als Erwachsener. Ich habe leider niemanden gefunden, der das macht. Dann habe ich mich mit reformatorischer Theologie mit Martin Luther und Calvin auseinandergesetzt und habe auf einmal gemerkt, dass sie ihre Praxis der Kindertaufe auch nur aus der Bibel ableiten. Und dann war ich völlig verwirrt. Ich gedacht, okay, dann scheint das irgendwie auch nachvollziehbar zu sein. In jeder Phase meiner eigenen Biografie im Umgang mit Taufe habe ich mich für super biblisch gehalten. Alles, was ich wollte, war nur das zu tun, was in der Bibel steht und sonst gar nichts. Ich wollte mein ganzes Handeln an dem messen, was Gottes Wort sagt. Und ich war verwirrt, warum 2000 Jahre Christenheit dieses Thema irgendwie nicht regeln konnte, so dass es klar ist, wie man es richtig macht. Immer war ich in der einzelnen Phase davon überzeugt, dass so, wie ich es gerade denke, absolut richtig ist. Und dass die anderen, die es anders sehen, absolut falsch liegen. Heute lasse ich meine eigenen Kinder nicht taufen, bin aber selber davon überzeugt, dass meine Kindertaufe eine reguläre Taufe ist, die für mich gilt, sodass ich mich nicht nochmal taufen lassen muss. Und deswegen, also nicht nur wegen meiner Biografie, das war vorher schon so, in unserem Verband gibt es diese Diskussion schon lange, deswegen ist es bei uns möglich, verschiedene Taufpraxisen zu haben, obwohl wir darum ringen, ein gleiches Taufverständnis zu haben, das uns eint. Wir wollen heute uns mal angucken, warum das so ist. Ich habe euch mal ein Buch mitgebracht, was ich gerade, muss ich hier anmachen, gell? Ja, on, hilft. Was ich gerade neu gelesen habe, ist neu auf den Markt rausgekommen, hat mir jemand geschenkt. Ich habe ein Exemplar hier, wenn Sie mir ausleihen will. Ein wahnsinnig gutes Buch, wofür es sich zu kämpfen lohnt und wofür nicht. Die Frage nach dem Thema, welche Themen sind wirklich das, was Christian ausmacht und für welche Themen brauchen wir auch nicht unser Leben hergeben. Und da gibt es einen Abschnitt über die Taufe und da schreibt der Autor über die Taufe, die Sakramente, wie es herkömmlich in der Kirche genannt wird, eins der Sakramente. Die Sakramente gehören kirchengeschichtlich zu den umstrittensten Bereichen der Theologie. Wie viele gibt es eigentlich? 2 Sakramente oder 7, wie sollen wir sie nennen? Anordnungen oder Sakramente? Wie, wenn überhaupt, vermitteln sie uns die Gnade Gottes? Sind sie auch ohne Glaube wirksam? Wem sollen sie angeboten werden? Von wem und wie häufig? Das sind eigentlich so die wichtigen Fragen. Da geht es vor allem um Taufe, Abendmahl oder andere solche Themen. In manchen Kirchen gibt es auch mehr Sakramente. Dieser Streit im evangelischen Lager vor allem hat dazu geführt, dass wir uns nicht einig sind, sollen nur diejenigen getauft werden, die ein glaubwürdiges Bekenntnis ablegen auf ihren Glauben, dass sie gläubig geworden sind, oder soll man auch Kinder von einem oder mehreren gläubigen Eltern taufen? Und Christen haben sich in der Vergangenheit ultra darüber gestritten, ja, und das beschämt mich eigentlich, haben sich sogar umgebracht wegen dieser Frage, haben sich getötet wegen dieser Frage. In 4 Gedanken möchte ich mit euch durchgehen, durch dieses Thema. Das erste ist die Frage, wie ordnen wir eigentlich christliche Lehren ein? Wichtig ist, von Nebensächlichem zu unterscheiden, ist extrem wichtig. Man nennt es auch die theologische Triage. Triage, den Gedanken, den kennt ihr, nämlich den haben wir bei Corona kennengelernt, wo es um die Beatmungsgeräte ging und man mehr brauchte, damit man nicht in die Situation kommt, entscheiden zu müssen, wer wird eigentlich beatmet und wer nicht. Theologische Triage gibt es auch. Welche Themen sind die wichtigeren, welche sind die weniger wichtigeren? Es gibt einen inneren Kreis, und das können die hier hinten jetzt vielleicht nicht lesen, aber ich sage es euch einfach mal, es gibt einen inneren Kreis, die zentralen Lehren, die das ausmachen, dass ich mich Christ nennen darf. Das, was ich zu glauben habe, damit ich sagen kann, ich bin Christ, das ist nicht viel. Ich habe es hier mal aufgeschrieben, was die sind. Die zentralen Lehren sind das, wofür Martin Luther und Johannes Calvin, die Reformatoren, gesagt haben, hier hat unsere katholische Kirche einfach so krass sich weit entfernt vom Evangelium, von der Bibel, dass wir das abändern müssen. Und sie haben diese 4 Alleinstellungsmerkmale eben der Reformation hervorgebracht. Allein die Schrift, allein Christus, allein der Glaube, allein die Gnade. Und die gibt es natürlich begründet in biblischen Versen, hier mal an der Wand. Das ist alles eigentlich. Das macht mich zum Christen. Diese Dinge. Die muss ich glauben, damit ich Christ bin. Alles andere ist nicht zwingend notwendig, um Christ zu sein. Aber natürlich ist es trotzdem wichtig. Deswegen gibt es einen zweiten Kreis darum, der die wichtigen Lehren unserer Überzeugung wiedergibt. Wichtige Lehren heißt, was uns als Gemeinde ein, damit wir miteinander auch irgendwie in einer Gemeinde leben können und nicht über jeden Furz diskutieren müssen, müssen wir uns auf einen Minimalkonsens einigen. Und das ist zum Beispiel, wie wir Taufe verstehen, was sie bedeutet, wie wir das Abendmahl verstehen, was es bedeutet, wie unsere Gemeindestruktur ist, eher Älteste oder ist es presbyterianisch geführt, ist es ein Gremium, ist es ein Einzelner, ist es ein Hauptamtlicher im Zentrum, wie gehen Frauen und Männer, welche Positionen und miteinander und so. Das sind wichtige Lehren, über die man sich nicht endlos streiten will und deswegen eben sie klärt für die Gemeinde. Dann kann ich auch eine andere Gemeinde mit einer anderen Auffassung stehen lassen, aber ich selber brauche für uns eine Klärung. Und dann gibt es eben den äußeren Kreis, das sind dann nebensächliche Lehren, nicht im Blick, dass sie unwichtig wären, sondern einfach, dass ich das auch so, bester Freund von mir, der Hannes Andersen, ist okay. Da geht es dann um, sagen wir mal, Entrückung, 1000-jähriges Reich, die 144.000, welche Ethnie gehören die an? Oder darf man Vegetarier sein? Muss man Vegetarier sein als Christ und so weiter? Welche Musik ist die Orgel vom Teufel, wie es bei der Entstehung der Orgel war? Oder ist die Orgel ein gesegnetes Instrument Gottes, wie es heute bei manchen ist und so? Solche Themen sind nicht entscheidend. Aber trotzdem gut, wenn man sie klärt. Das ist also die theologische Triage und ich brauche sozusagen ein Kriterium, wie ich das entscheiden kann, was von diesen Dingen tatsächlich ein innerster Kreis sind, die geklärt werden müssen oder was wir als Gemeinde auch wie sehen. Und dazu gibt es, oder haben Leute 3 Kriterien entwickelt, die ich ganz sinnvoll finde. Das erste Kriterium ist einfach biblische Klarheit. Also steht etwas ausdrücklich in der Bibel, wie zum Beispiel, dass Jesus gestorben ist für unsere Sünden und das muss ich glauben. Oder ist etwas einfach eine Ableitung von etwas? Zum Beispiel der Taufmodus, also dass man untergetaucht wird, leitet man nur ab von dem Wort, dem griechischen Wort für Baptizo, taufen, was untertauchen heißt, wörtlich übersetzt. Das Steht nirgends in der Bibel, dass das so war. Aber man leitet es von dem Wort ab, dass es so gewesen sein könnte. Und dann ist es die Frage nach, das zweite Kriterium ist die Auswirkung auf das Heil. Also hat es wirklich eine Auswirkung auf das Evangelium, auf das Wesen des Evangeliums, zum Beispiel Gnade oder Gesetz? Also kann ich mir Gott erkaufen durch meine Leistung oder ist es ein Geschenk, dass ich glauben kann? Das ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Das muss ich klären. Oder ist es einfach eine Anwendung von irgendetwas? Also zum Beispiel eben bei dem Thema Taufe, ab welchem Alter man eigentlich sich taufen lassen sollte? Vielleicht, weil man sagt, es muss irgendwie was begriffen werden, ab welchem Alter können Kinder was begreifen? Und dann legt man ein Alter fest. Und dann gibt es das dritte Kriterium, der historische Konsens, ob das, was ich sehe, ob das, was wir sehen, ein Konsens innerhalb der Christenheit ist oder ob das sehr umstritten ist. Also Konsens, zum Beispiel die Dreieinigkeit, das würde kein ernsthafter Christ widerstreiten oder nur ein paar wenige am Rande oder anderes Thema, Zungenrede oder so. Da können sich die Leute die Köpfe einschlagen darüber. Warum ist es wichtig, dass wir lernen, in diesem wichtig und unwichtig zu unterscheiden? Weil es die Grenzen unserer Einheit festlegt. Wir müssen darüber nachdenken, ob wir eins sein können miteinander, gemeinsam unterwegs sein können. Und wie weit können wir gemeinsam unterwegs sein, wenn wir in bestimmten Themen unterschiedlich denken? Ist es möglich, zusammen zu sein in einer Gemeinde, zusammen anzubeten, Goodness of God zu singen, obwohl sie dieses Lied in der Gemeinde entstanden ist, die wirklich komische Lehren verbreitet, wirklich gruselig ist manchmal. Und trotzdem singen wir das Lied. Das müssen wir begründen. Es sorgt aber auch für Klarheit, dass wir uns abgrenzen gegenüber den Dingen, die wir nicht mehr tragen können. Wo wir sagen, wenn du das so siehst, es passt dann nicht mehr zu unserer Gemeinde, dann gehst doch bitte, es gibt genug Gemeinden, geh doch drei Straßen weiter, da passt es dann für dich. Es ist wichtig auch zu lernen, an welchen Stellen wir einfach Liebe walten lassen dürfen. Wenn wir sagen, du siehst es falsch, ich sehe es richtig, du siehst, das ist deine Meinung, ich habe seine Meinung, aber wir lieben uns, so ungefähr. Das muss ich irgendwie unterscheiden können. Jede theologische Frage, die sich aus der Bibel ableitet, ist wichtig. Nicht alle sind gleich wichtig, aber jede möchten wir mit Demut und mit an der Bibel entlang, mit Schrifttreue, wie man sagen würde, behandeln. Zweiter Gedanke, die Kirchengeschichte. Also das kommt dann, oder ich sag's mal so, in der theologischen Triage würde man dann die Taufe, oder so teilen wir es ein bei uns, würde man die Taufe so einteilen, im innersten Zirkel, kommt Taufe eigentlich gar nicht vor. Ist gar nicht wichtig für Glaube. Hier geht es um Gnade, geht es um Christus, geht es um Glaube. Auf dem Äußeren, was wir klären müssen für uns als Gemeinde, um Einheit zu haben, ist das Verständnis von Taufe. Wie verstehen wir Taufe? Was passiert bei der Taufe? Und die Taufpraxis siedeln wir am äußersten Rand an. Also der Modus der Taufe ist nicht entscheidend. Den haben wir auch nicht historisch wiedergegeben in der Bibel. Deswegen können wir ihn auch unterschiedlich gestalten. Jetzt also zur Kirchengeschichte. Und ich habe das mal, das könnt ihr vielleicht ganz hinten nicht so gut lesen, aber ich wollte es irgendwie auf eine Folie, könnt ihr auch im Nachgang von mir zugeschickt haben. Ich lese, aber ich sage alles, was da draufsteht, also ihr werdet es auf jeden Fall hören. Es ist wirklich ein Auf und Ab in der Geschichte der Christen bei diesem Thema der Taufe. Wir haben das erste und zweite Jahrhundert, die Zeit der Urchristentum, wie man es manchmal nennt. Da haben wir in der Bibel, hier habe ich ein paar Bibelstellen aufgeschrieben, klar bezeugt, dass Menschen, die zum Glauben gekommen sind, getauft werden, gläubigen Taufen. Die kommen, die werden aus Heiden, werden Christen und dann lassen sie sich taufen, weil sie jetzt Christen geworden sind. Dann haben wir aber auch Taufen, wo ganze Häuser getauft werden, wo wir, und jetzt kommt es darauf an, welche Position du einnimmst, wo wird manche sagen, so, da sind auf jeden Fall Kinder dabei gewesen, das ist doch klar, dass da Kinder waren und auch sogar Angestellte und Sklaven und Hausleute. Aber mindestens mal ist es möglich, dass es so war, dass da Leute dabei gewesen sind, die vielleicht selber gar nicht sich entschieden haben, getauft zu werden. In jedem Fall war es aber ein Bekenntnistaufe. Wir wollen Gott nachfolgen. Die Taufe an sich ist ja gar keine christliche Erfindung, sondern ist ein jüdisches Ritual. Die Mikwe, also die Besprengung, die gab es bei den Juden schon lange. Wenn jemand Jude werden sollte, musste er sich taufen lassen. Und da gab es auch unterschiedliche Riten in fließendem Wasser mit Auf- und Untertauchen, nur Besprengung und so alles Mögliche. Oder eben auch, wenn man sich reinigen lassen wollte, hat man sich taufen lassen oder besprengen lassen im Judentum. Und Johannes der Täufer übernimmt diese Traufpraxis im Neuen Testament, um damit klarzumachen, ich möchte umkehren und Gott gehorchen. Johannes tauft, und jetzt ist interessant, wie der Wortlaut ist im Evangelium, Johannes taufte jenseits des Jordans, daraus leite ich ab und mit mir manche Theologen, dass Johannes seine Taufpraxis eigentlich weder untertauchen noch besprengen noch irgendwas von dem war, sondern ein Durchzug durch den Jordan. Von der einen Seite zur anderen, das Wiederholen des gelobten Landes einzunehmen. Die laufen durch und sagen im geistlichen Sinne, wir nehmen das gelobte Land nochmal ein. Eine ganz andere Taufpraxis, die wir überhaupt gar nicht haben. Aber die Germanen, als sie christianisiert wurden, so ausgeübt haben. Damals haben die Könige gesagt, alle werden Christen einmal durchtreiben durch den Fluss, dann sind sie Christen. Und die konnten sich auf solche Taufpraxisen berufen. Johannes hat diese Taufe vollzogen. Und Jesus lässt sich von Johannes taufen mit dieser Taufe. Warum wir eben die Schwierigkeit haben, in dieser Phase irgendwie abzuleiten, wie die Taufe sein muss, besprengen mit Wasser, ohne Wasser. Wir haben Texte, wo auch geschrieben wird, dass man, wenn kein Wasser verfügbar ist, auch Kamelurin nehmen kann oder auch Sand alternativ. Also warum wir das nicht richtig festlegen können, ist, weil wir einfach keine Beschreibung in der Bibel haben dieses Vorgangs. Die engste Beschreibung, die wir haben, ist Apostelgeschichte 8. Der Kämmerer aus dem Morgenland, da heißt es, und sie stiegen ins Wasser, er ließ sich taufen und sie kamen aus dem Wasser. Das ist das Genaueste, was wir haben. Und jetzt vergleicht das mal mit der Abendmahl, das wir immer wieder zitieren da. Ja, so, und der Herr setzte ein Abendmahl und er nahm das Brot und dann hat er das gemacht und dann hat er das gemacht und das. Da ist es genau beschrieben, wie es läuft. Bitte taufen die? Warum? Wie sollen wir es also machen in der Praxis? Und da haben sich die Christen gestritten. Besprengen, Kreuzzeichen auf die Stirn, untertauchen, halb untertauchen, 5 cm unter Wasser oder noch mehr. Wie viel muss, wie viel ist richtig, wie viel Wasser ist richtig, wer muss es machen? Wann ist es gültig, mit welchem Ritus, mit welchem Spruch? Die alte Kirche hat deswegen ab dem 3. Jahrhundert eine unglaublich hohe Diversität gehabt in ihrer Taufpraxis. Es gab alles Mögliche. Christen haben ihre Kinder taufen lassen in ganz unterschiedlichen Altersphasen, je nachdem, wie sie es gesehen haben. Manche als Kleinkinder, manche als Dreijährige, als Fünfjährige, als Sieben-, als Neunjährige, Zehnjährige. Leute, die zum Glauben gekommen sind, die haben sogar, das hat sich dann rausgestrahlisiert, das Katechumenat machen müssen. Die mussten Taufunterricht nehmen, das machen wir ja gar nicht. Die mussten bis zu 2 Jahre intensiv gelehrt werden, bevor sie sich überhaupt taufen lassen durften. Mussten sie verdienen, sozusagen, dass sie getauft werden konnten. Und es hat sich immer stärker ritualisiert. Es gab einen großen Streit zwischen 2 großen Kirchenvätern, Tertullian und Augustin, in dem sich letztlich Augustin durchgesetzt hat mit seiner Lehre der Kindertaufe. Er hat es verknüpft mit dem Gedanken der Erbsünde in der Bibel und sagt, jeder ist von Sünde befleckt und deswegen muss die Taufe diese Sünde wegnehmen, damit ein Mensch offen wird für die Gnade Gottes. Und deswegen ist es gut, so früh wie möglich taufen zu lassen. Diese Sicht hat sich dann später durchgesetzt und es ist zur Säuglingstaufe geworden, die sich dann in der katholischen Kirche festgesetzt hat. Säuglinge sollen so früh wie möglich taufen. Es gab ein paar Auslüge. Manchmal haben sie gesagt, weil es die Sünde wegnimmt, sollte man sich so spät wie möglich erst auf dem Totenbett taufen lassen, dann kann man nicht mehr sündigen danach oder so. Aber das waren mehr so ein paar Auslüge. Eigentlich hat sich die Säuglingstaufe durchgesetzt. Im Mittelalter, dann ab dem 5. Jahrhundert, ist es zu einer Lehre der Kirche geworden. Und es kam hinzu, die Bedeutung, dass es nicht nur notwendig ist, um gerettet zu werden, heilsnotwendig, sondern dass es auch noch wirkt in sich. Also die Formulierung war ex opere operato. Also aus der Handlung selber wirkt die Taufe. Du wirst getauft, Wasser drauf, Christ. Das zieht sich bis hinein in die Volksfrömmigkeit heute in vielen Kirchen. Das Kind muss getauft werden, sonst kein Christ. Das ist erst später zugekommen. Das war nicht ursprünglich so. Und diese Dogmatisierung oder lehrmäßige Verortung der Taufe hat dann dazu geführt, dass man eben dieses sakramentale Verständnis von Taufe bekommen hat. Die Taufe ist eben wirksam in sich. Das hat viele Jahrhunderte so, war das so? Bis dann die Reformatoren kamen und sagten, wir haben uns grundsätzlich von der Bibel entfernt. Mit dem, was wir machen, das hat doch nichts mehr mit dem zu tun, wie es ursprünglich gemeint war. Und sie haben eben ein paar Themen aufgestellt, die für sie zum innersten Kreis gehören. Ich habe es vorher gesagt, die Alleinstellungsmerkmale sola scriptura, solus Christus, sola fide und sola gratia, also allein die Gnade, allein Christus, allein das Heil, allein die Schrift. Das waren die 4 Entscheidungsmerkmale. Die sind verloren gegangen und die müssen wir wieder in das Zentrum stellen. Und in Bezug auf Taufe hat es dazu geführt, dass sie unterschiedliche Wege gegangen sind. Luther und daher die lutheranischen Kirchen haben die Kindertaufe beibehalten als Säuglingstaufe und haben gesagt, das ist ein Gnadenzeichen, zu dem der Glaube noch hinzukommen muss. Später haben dann Leute noch, die Pietisten haben dann noch die Konfirmation erfunden, woraus dann die Freikirchen biblischen Unterricht und so abgeleitet haben, um das zu bestätigen, was in der Kindertaufe passiert ist. Also ist immer schön, wie so Traditionen entstehen. Ne? Calvin, die andere reformatorische Richtung, die dann eher reformiert genannt wurde, die haben die Kindertaufe beibehalten und haben gesagt, das leitet sich eigentlich aus dem Alten Testament ab, so wie im Alten Bund Kinder beschnitten wurden oder ganze Familien beschnitten wurden, so werden im Neuen Testament die Leute am Herzen beschnitten und deswegen getauft. Die radikalen Reformatoren, also die taufgesinnten Reformatoren, Mennoniten oder taufgesinnte Täufer, die haben gesagt, nein, Kindertaufe ist völlig unbiblisch, wir finden nirgends, dass Kinder getauft werden in der Bibel und deswegen dürfen wir keine Kinder taufen. Also so wie im 5. Jahrhundert es ein Dogma geworden ist, es müssen alle Kinder getauft werden, so ist es jetzt da ein Dogma geworden, es dürfen keine Kinder getauft werden. Und wenn du als Kind getauft werden wurdest, musst du dich dann nochmal taufen lassen als Erwachsener. Die zentralen Konfliktpunkte waren immer wieder, ist es etwas Heilsnotwendiges, also braucht es das, dass es Christ ist, oder ist es ein reines Symbol? Ist es eher etwas, was uns in den Rahmen eines Bundes reinstellt und dann können Kinder mit dabei sein? Oder ist es eher eine persönliche Entscheidung, eine Entscheidungsethik? Dann muss ich eben im Kopf schon entscheidungsfähig sein. Und was für ein Verständnis von Sakrament habe ich? Wirkt es an sich oder wirkt es oder bezeugt es nur etwas, was passiert ist? Das war der große Streit. Aus den 2000 Jahren Kirchengeschichte können wir sehen, dass sich manches komisch entwickelt hat, aber am Ende die Rechtgläubigkeit sich nicht an der Frage entscheidet, welche Praxis haben wir, sondern welches Verständnis von Taufe haben wir. In der letzten Spaltung, der Bedeutung, hier ist eigentlich das anzusiedeln, was das dann zu einer biblischen Taufe macht. Und deswegen plädiere ich dafür, und deswegen tun wir das auch bei uns hier in der Gemeinde, für eine duale Taufpraxis. Weil das Verständnis entscheidend ist. Das ist etwas, worauf wir uns einigen müssen und nicht der Ritus, den wir durchführen. Denn beide Taufpraktiken können mit einem guten Verständnis, mit einem biblischen Verständnis und mit einem unbiblischen Verständnis durchgeführt werden. Das haben ja die, also in Amerika, die Southern Baptists, haben ja diese Diskussion, größte baptistische Kongregation, dass es irgendwie zum Ritus geworden ist. Du wirst 14, du wirst getauft. Und dann überlegen die sich, wie kriegen sie das weg? Ja, das gleiche Thema wie bei uns in den Landeskirchen. Die Kinder sind getauft und so weiter. Und das ist einfach so eine Tradition geworden. Wie kriegt man das weg? Die Herausforderung ist immer da. Damit kommen wir zum dritten Bereich. Wir müssen eigentlich ausschließen, oder hier die zentralen Konfliktpunkte nochmal für euch, ist es heilsnotwendiges Symbol, Bund, Gnade oder Entscheidung, Gehorsam, wirkt die Taufe oder bezeugt sie. Das sind die Konfliktpunkte. Deswegen müssen wir für uns klären, was eigentlich unser Taufverständnis nicht ist. Also was bedeutet Taufe nicht? Und dazu ein Beispiel. Ich habe Freunde aus Kindheitstagen, die haben geheiratet, die haben Kinder gekriegt und die sind für sich, sind Christen und sind für sich, konnten sich nicht einigen, ob sie ihre Kinder taufen lassen wollen oder nicht und haben sie nicht getauft. Und die Mama von ihm, eine gute Kirchenfrau, die ist die ganze Zeit auf der Matte gestanden und hat zu ihm gesagt, so lass deine Kinder endlich taufen, stell dir mal vor, es passiert was und sie sind nicht getauft, wo sind sie dann? Es war ihr ultra ernst mit dieser Frage. Sie war der Überzeugung, ein Kind kann kein, oder ein Mensch kann kein Christ sein, wenn er nicht gerettet ist, beziehungsweise wenn er nicht getauft ist, beziehungsweise wenn er getauft ist, dann ist er automatisch schon mal ein Kind Gottes. Das sehen wir nicht so. Das finden wir in der Bibel auch nicht. Dass die Taufe an sich sowas wie eine mechanistische Wirkung hätte. Dass sie einfach an sich wirkt. Du wirst getauft, es wird dann gesagt im Namen des Vaters, Sohnes und des Heiligen Geistes und dann bist du ein Christ. Aber in vielen Kirchen, in der Frömmigkeitskultur hat sich das so etabliert, dass es an und für sich die Taufe an und für sich wirkt. Ich will jetzt nicht sagen, dass es keine Bibelstellen dafür gibt, sondern es gibt tatsächlich Bibelstellen, ich habe die oben mal in der Klammer reingelegt, wo die Leute zitieren dazu, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Hier wird Wasser eben als Taufe gedeutet oder Apostel 2, kehrt um, jeder von euch lasse sich taufen zur Vergebung der Sünden. Hier wird Taufe als eine kausale Wirkung gesehen oder Titus 3, 5, er rettet uns durch das Bad der Wiedergeburt, der Erneuerung im Heiligen Geist. Also Rettung durch das Bad der Wiedergeburt, darin wird die Taufe gesehen. Ich würde sagen, das lässt sich nicht halten, also in der Auslegung der Verse. Leider habe ich jetzt nicht die Zeit, es im Genauen zu zeigen, aber wer von euch der Überzeugung ist, die Taufe an und für sich rettet, kann gerne im Nachgang nochmal auf mich zukommen. dann können wir über die einzelnen Bibelverse retten. Das sieht die katholische Kirche so, das sieht die Ostkirche so. Die sieht also die Taufe als das Mittel zur Rettung von Menschen. Und auch manche baptistische Gruppierungen, die sagen, du kannst kein Christ sein, wenn du nicht getauft bist. Weil die Taufe an sich sozusagen eine Wirkung hat. Ich würde sagen, Paulus oder überhaupt das Neue Testament legt einen anderen Schwerpunkt, sagt, Taufe ist ein Ausdruck, etwas, was passiert ist in unserem Herzen. Römer 10, 9, wenn du mit dem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Kein Wort von Taufe. Rettung ist durch den Glauben, durch Christus in mir. Die Taufe drückt das nachher aus. Oder Paulus, es gab schon diesen Streit über die Taufe, wer tauft und wie wirkt es und wie vollmächtig ist es, wenn der mich tauft und jener tauft, den gab es schon in der ersten Christenheit. Und deswegen sagt Paulus mal in 1. Korinther 1, Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Und wo die Leute gestritten haben und sagen, ich bin gerade froh, dass ich keinen von euch getauft habe, außer das Haus des Stephanas und so und sonst niemand. So, also für ihn war ein klarer Schwerpunkt, Taufe war nicht der Schwerpunkt, sondern der Glaube, dass der entsteht im Herzen. Taufe ist also, kann man sagen, notwendig, aber nicht heilsnotwendig. Taufe wirkt nicht aus sich selber raus. Taufe reinigt uns nicht von unserer Sünde. Das ist das, was Taufe nicht bedeutet. Und das ist wichtig. Das ist der zweite Kreis, den wir verstehen müssen, was Taufe eben nicht ist, was wir uns einigen. Aber was ist nun die Taufe? Und das ist der letzte Punkt für heute, der letzte Gedanke, was die Taufe bei uns bedeutet. Ich habe mal ein paar Beispiele aufgeschrieben oder ein paar Punkte aufgeschrieben, was Taufe bedeutet. Warum wir uns taufen lassen, warum wir taufen. Taufe ist Gehorsam gegenüber Gott. Denn Jesus selber hat die Taufe eingesetzt, hat sie befohlen und hat sich selber auch taufen lassen. Ihr kennt den Missionsbefehl, darum geht hin, in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker, lehret sie und so weiter. Taufe gehört einfach dazu, wenn du Christ sein willst. Es gehört einfach dazu. Das heißt nicht, dass es notwendig ist, damit du Christ sein kannst, aber es gehört einfach dazu. Es ist ein Ausdruck des Christseins, dass du getauft wirst. Es ist ein Gehorsam gegenüber Gott. Er will, dass du getauft wirst. Und Jesus lässt sich selber auch taufen. In Matthäus 3 ist das, wo Jesus dann zu Johannes dem Täufer kommt und der sich wehrt, ist in diesem Bibelvers beschrieben, sagt, ich will dich nicht taufen. Und Jesus sagt, doch, tauf mich, damit ich alle Gerechtigkeit erfülle. Und er lässt sich taufen, letztlich von Johannes. Und dieser letzte Bibelvers hier ist dann ganz normal, dass wenn die Leute zum Glauben kommen, und so war es am Pfingstfest, wo viele zum Glauben kommen, sind 3000 Leute auf einmal, und die dann fragen, ja, was sollen wir jetzt machen? Und da sagt Petrus, tut Buße, also kehrt um, heißt es, lasst euch erneuern in eurem Inneren, jeder von euch lasst sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Taufe ist etwas, was ganz normal ist. Und ich will das schon mal sagen für dich. Wenn du Christ bist und nicht getauft bist, ist das nicht normal. Denn es ist ganz normal, dass wenn wir Christen sind, dass wir getauft sind. Das gehört mit zu unserem Christsein dazu. Jesus selber hat es so eingesetzt und möchte das. Das Zweite, was hier ist, was Taufe bedeutet, es ist ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis einer geistlichen Wirklichkeit. In Römer 6 wird es ausführlich diskutiert Paulus darüber, was Taufe eigentlich bedeutet. Und ich habe mal zwei Verse rausgegriffen. Wisst ihr nicht, dass wir, die wir getauft sind, alle auf den Namen von Jesus Christus getauft sind, auf seinen Tod, so sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, dass wie Christus auferweckt ist von den Toten, wir auch durch die Herrlichkeit des Vaters im neuen Leben wandeln. Heißt, die Taufe stellt das dar, was geistlich passiert. So wie Jesus gestorben ist, begraben ist und wieder aufersteht, so zeigen wir das in der Taufe auch nach. Wir sterben. Und deswegen ist Untertauchen schon eine gute Praxis, auch wenn es nicht deutlich in der Bibel steht, dass es gemacht wird. Aber ich finde, das stellt es gut dar. Untertauchen und wieder hervorkommen. Vor einiger Zeit in einer anderen Gemeinde wollte jemand sein Kind taufen lassen. Hat mich gefragt, ob ich es mache. Ich sagte, klar, aber nur mit Untertauchen. Haben wir gemacht. Große Schüssel. Kinder haben so schöne Funktionen, wo die Atmung einfach kurz aussetzt. Das ist super. Das stellt es dar, was passiert. Mit Christus begraben, mit Christus auferstanden. Das ist ein Bekenntnis zu einer geistlichen Wirklichkeit. Und deswegen sagt auch Paulus, kann Paulus in Apostelgeschichte 22 sagen, was zögerst du noch, steh auf, lass dich taufen, ruf dabei im Gebet den Namen Jesu an, dann wirst du von deinen Sünden reingewaschen werden. Es ist etwas, wir sind gläubig und es stellt es dar, die Taufe stellt es dar. Es hat einen Zusammenhang mit dem Glauben, die Taufe, das ist so. Die Taufe stellt etwas dar, was passiert, wenn wir gläubig werden, wenn wir gläubig sind. Und der dritte Taufe ist ein Eintreten in den Bund mit Gott. Wir verbünden uns mit Gott. Und hier müssen wir jetzt tatsächlich zurückgehen ins Alte Testament. Denn darauf bezieht sich Paulus und wir können ihn nicht verstehen im Kolosserbrief, wenn wir nicht die Geschichte von Abraham kennen. Denn als Abraham Nachfolger Gottes geworden ist, als er herausgerufen wurde von Gott in die Nachfolge, da heißt es, dass Gott ihn befohlen hatte, sich und sein Haus beschneiden zu lassen. Und dann steht hier 1. Mose 17, da nahm Abraham seinen Sohn Ismael und alle Knechte, die in seinem Haus geboren, alle, die von ihm gekauft waren, alle Männer im Haus Abrahams, beschnitt ihre Vorhaut an eben diesem Tag, wie ihm Gott gesagt hatte. Also, alle wurden beschnitten, die Mädchen nicht, nur die Männer, also irgendwie stellvertretend, und haben damit angedeutet, dass sie in dieses Bundesverhältnis zu Gott eintreten. Und das greift Paulus auf im Kolosserbrief Kapitel 2, wenn er sagt, in ihm seid auch ihr beschnitten worden, mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, durch Ablegen des sterblichen Leides in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe. Mit ihm seid ihr auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes. Ihn hat er auferweckt von den Toten. Paulus setzt dieses Geschehen bei Abraham in enger Verbindung mit der Taufe und sagt, so verstehe ich das, dass das in so ein Bundesverhältnis reingeht. Und deswegen gibt es viele, die sagen, es stellt doch das gut dar, dass die Gnade zuerst da ist, der Bund zuerst da ist, auch wenn ich es noch nicht begreife und da reinwachsen muss. Und das passt irgendwie auch zu dem, was Jesus sagt in seiner Sicht auf die Kinder in Markus 10. Lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Ich störe mich, habe mich manchmal gestört an diesem Begrifflichkeit. Wie kann er das sagen, solchen gehört das Reich Gottes? Meint er irgendwie, wir müssen halt auch so sein von der Einstellung her, so tun es ja manche Deuten, aber nein, er sagt es deutlich, diesen gehört das Reich Gottes. Das kann er doch nicht mechanistisch meinen. Je nachdem, wie du jetzt stärker das gewichtest, diese Linien in der Bibel, ob du stärker diese bundestheologische, sage ich mal, Konstante aus dem Alten ins Neue Testament siehst, wirst du vielleicht stärker diese vorauslaufende Gnade betonen, dass es doch ein Geschenk ist, das Gott uns anbietet. Und dann wirst du als christliches Eltern vielleicht dein Kind taufen lassen. Aus dieser biblischen Überzeugung heraus. So haben es viele Christen gemacht. Oder du wirst betonen, nein, es ist bei Jesus doch was ganz Neues gekommen. Auch wenn er sich hat taufen lassen, auch wenn er dieses jüdische Ritual auf sich genommen hat und auch wenn Paulus anknüpft an dieses Thema, dann ist doch es in der Qualität was anderes und es geht wirklich darum, eine eigene persönliche Entscheidung zu treffen und das irgendwie mit der Taufe zu besiegeln. Und dann wirst du nicht so sehr die kollektive Struktur, sondern stärker diese individuelle Entscheidungsstruktur betonen. Und ich würde sagen, ja, da ist bei beiden was dran, das stimmt schon. Da ist schon was dran. Wir sehen beide Linien irgendwie in der Bibel. Wir widersprechen sich auch nicht zwingend. Und das ist auch der Grund, warum wir beide Formen praktizieren. Denn wir denken, oder ich spreche jetzt mal von mir, wenn wir auf Bezug auf die Gnade gehen und die theologische Triage, diese Abwägung anwenden auf die Taufe, dann können wir sagen, im innersten Kreis, ich habe ihn mal ein bisschen blauer eingefärbt hier, im innersten Kreis, was macht mich zum Christen? Da gibt es über Taufe nur zu sagen, Gott rettet, ob mit oder ohne Taufe. Der Schächer am Kreuz, der kurz vor seinem Ende noch Christ geworden ist, der Muslim, der Christ wird und sich nicht taufen lassen kann und von seiner Familie umgebracht wird, der ist Christ, ob er getauft ist oder nicht. Im Innersten geht es auch ohne Taufe, gerettet zu werden. Dass ich Christ werde, also Wiedergeburt, sagen Christen, ist ein Werk des Geistes, der Taufe vorausgeht oder sie begleitet. Immer ist Glaube das Geschenk von Gott und nichts, was ich mache. Ich denke, wir müssen auch aufpassen, dass wir die menschliche Entscheidung nicht so hochhängen. Zu denken, ich könnte mich entscheiden, Christ zu werden, deswegen muss ich mich entscheiden. Nein, im Innersten ist es ein Geschenk Gottes, dass ich Christ sein kann. Und ich habe es nicht verdient. Das ist der innerste Kreis. Und der zweite Kreis im Taufverständnis, sozusagen was wichtig ist und was uns als Gemeinde auch einen sollte, ist, dass ohne Glaube ist die Taufe nichts wert. Wenn kein Glaube da ist, dann bringt es auch nichts, dass ich ein Ritual gemacht habe. Und das gilt sowohl für Kinder, als auch, und das haben wir hier mehr gehabt, Teenies, die sich taufen lassen und dann eigentlich gar kein Christsein leben, weil man es halt gemacht hat. Ohne der Glaube ist diese Taufe nichts wert. Taufe ist ein Glaubensbekenntnis. Natürlich, es ist ein Bekenntnis vor den Leuten, die da sind und vielleicht sogar vor der unsichtbaren Welt. Das ist so ein Gedanke, den wir manchmal spinnen. Das gibt es in der Bibel eigentlich auch nicht, aber wir haben das so uns überlegt. Klar, die gucken auch zu. Es ist ein Bekenntnis für den Glauben. Und meine Hinwendung bestätigt eigentlich meine Taufe oder begründet meine Taufe. Die Taufe ist ein Verheißungszeichen von Gott. Er bringt mich Er bringt mich durch, er ist für mich, er will Glauben in meinem Herzen wecken und wahren. Und sie ist ein Bundeszeichen. Gott verbündet sich mit mir und ich antworte auf diese Verbündung Gottes mit einem Ja. Das ist das, worauf wir uns einigen können hier und was wir auch möchten, dass wir so sehen die Taufe. Und ich wünsche mir das, ich bin auch der theologische Leiter des Verbandes, dass es in jeder unserer Gemeinden so ist. Im äußersten Kreis der Triage hängt unsere Taufpraxis. Wie führen wir nun die Taufe durch? Welcher Ritus? Welche Worte gebrauchen wir? Wer macht die Taufe? Da gibt es ja alle möglichen Varianten. Es dürfen nur Älteste machen, dürfen nur Geweihte machen, es dürfen nur die machen oder jene. Es muss diese Formel benutzt werden, es muss so und so der Ritus vollzogen werden. Dessen das Alter ist erlaubt und dessen das Alter ist nicht erlaubt und so. Großer Streitpunkt. Und ich sage es nochmal, warum? Weil alle ihre Taufpraxis aus Narrativtexten der Bibel ableiten, also aus Geschichten. Und diese Geschichten geben am Ende nichts her. Wir haben keinen Lehrtext über den Taufritus, anders als beim Abendmahl. Wir haben nur Geschichten über den Taufvorgang. Und da steht nicht so viel drin. Wir lesen da viel mehr rein. Er wurde getauft und wir denken so, okay, dann lief es so, wie es in unserem Film abläuft. Innen drin. Und deswegen überlassen wir diese biblische Taufpraxis stärker deiner Entscheidung, eurer Entscheidung. Als Glaubenstaufe, so wie ich es mit meinen Kindern mache, dass ich sie nicht taufe und sage, ich denke, es ist gut, eine Entscheidung zu treffen. Und das betont dann stärker eben, dass man in der Entscheidung steht, auch wirklich ein Ja zu Gottes großem Ja zu geben. Oder als Kind, wenn ihr als christliche Familie sagt, nein, das ist richtig so. Die Kinder treten wir stehen als Familie in einer Bundesbeziehung zu Gott. Und da gehören auch die Kinder dazu und wir taufen sie auf die Hoffnung hin, dass sie auch Ja sagen zu Gott. Sie sind keine Christen, dadurch, dass sie getauft sind. Aber unsere Hoffnung ist, dass sie Ja sagen zu Gott. Oder vielleicht auch eine Mischform, auch das haben wir schon gehabt. Kinder in unterschiedlichen Altersstufungen hier getauft. 8-Jährige, die kommen und sagen, ich möchte getauft werden. Jetzt haben wir wieder aktuell ein paar Kinder, die das möchten, getauft werden. Und wir dann überlegen, ist es gut, ist es richtig, passt es jetzt in diesen Moment rein. Ich würde sagen, wir machen das so, wie es eigentlich in den ersten Jahrhunderten der Christenheit war. Da war eine viel höhere Diversität der Taufpraxis und die haben sehr stark darum gerungen, was drückt es am besten aus, was passiert ist. Also später, wo es dann einfach dogmatisch festgelegt wurde. Und ich muss ehrlich sein zu mir selber, natürlich hat es auch mit meiner Biografie zu tun. Unsere Taufüberzeugung, meine Taufüberzeugung wurde je nachdem immer sehr stark geprägt, auch durch mein Umfeld, meine Biografie, durch Menschen, die mir wichtig sind, durch Bücher, die ich in der Hand bekommen habe, durch Predigten, die ich gehört habe. Das hat einfach Einfluss auf mich gehabt und das ist auch okay. Wichtig ist, Taufe ist etwas Einmaliges. Paulus schreibt es in Epheser 4, dass es nur ein Herr, ein Glaube, eine Taufe gibt. Es ist nichts, was wir wiederholen müssten. Und deswegen kann ich die Taufe, die ich als Kind erlebt habe, obwohl ich meine Kinder nicht taufen lasse, kann ich diese Taufe als vollgültige Taufe akzeptieren. Denn sie ist passiert. Auch wenn ich sagen würde, sie hat nicht ideal das ausgedrückt, was ich mir vorstelle, aber es ist okay. Es ist immer auch ein Abwägen. Was drückt, welche Praxis drückt was am besten aus? Und wenn du jemand bist, wo als Kind getauft wurde und sagt, aber ich möchte so gerne das Erlebnis auch haben, dass ich ein Bekenntnis ablege zu Jesus, dass ich wirklich mein Ja dazu gebe, dann haben wir viele Möglichkeiten auch bei uns in der Gemeinde, eine Tauferneuerung durchzuführen, ein Bekenntnis abzulegen, wo du auch nochmal selber dazu einstehen kannst, dass du dich zu deiner Taufe stellst. Entscheidend ist nicht, wie ich getauft werde, sondern dass ich getauft werde. Entscheidend ist nicht der Ritus, sondern der Gott, der Glauben schenkt. Und deswegen plädieren wir hier, und ich bin froh, dass es immer mehr Gemeinden gibt, die das so machen und immer mehr Kirchen, für eine duale Taufpraxis, wo wir mehr die Freiheit der ersten Jahrhunderte der Christenheit wiederentdecken, anstatt diese dogmatische Festlegung, die dann später gekommen ist, im Hin und Her. Und ich glaube, der Unterschied ist wahrscheinlich auch weniger groß, als wir denken in einer christlichen Familie. Da wird ein Kind geboren, wächst auf, wird von gläubigen Eltern erzogen, kommt in den Kindergottesdienst, hat gute Vorbilder in der Gemeinde, lernt Jesus kennen. Irgendwann entsteht Glaube in seinem Herzen, bei manchen ein Moment, bei manchen ein Wachstum. Irgendwann sind sie Christen, irgendwann werden sie getauft. Sie brauchen Begleitung durch die Gemeinde, sie brauchen einen persönlichen Glauben, eine Beziehung zu Jesus. Der Unterschied ist nachher nur der Moment, in dem sie getauft werden. Ich komme zum Schluss. In der historischen Christenheit gibt es vielleicht kein anderes Thema, was so umkämpft war mit dieses, oder umkämpft ist bis heute, mit dieses Thema der Taufe. Wir möchten als Gemeinde nicht streiten über dieses Thema. Wir möchten uns austauschen, Argumente austauschen. Es gibt wirklich gute Argumente, warum das eine vielleicht das besser darstellt, was passiert ist, als das andere und warum wir vielleicht diesen Modus wählen sollen. Das ist okay. Man kann da eine Überzeugung haben, darf eine Überzeugung haben. Wir wollen festlegen, dass Taufe ein elementares, habe ich das nochmal, ja, wir wollen vor allem fürs Evangelium streiten, nicht für einen bestimmten Taufritus. Wir bemühen uns um ein klares biblisches Taufverständnis. Wir wollen wirklich sagen, es ist ein wichtiges Bekenntnis. Es ist wichtig auch zu unterscheiden zwischen einem Taufverständnis und einer Taufpraxis, wie wir sie ausüben. Nicht für alles müssen wir sterben, für manches müssen wir sterben, für anders nicht. Und wir wollen wirklich einen Respekt auch haben vor einer Entscheidung, die jemand anders gefunden hat, auf Grundlage, wenn sie auf Grundlage der biblischen Aussagen getroffen wird. Das ist wichtig. Ein Wort an euch Ungetaufte. Wir wollen uns taufen lassen. Es ist nicht christlich, sich nicht taufen zu lassen. Und deswegen möchte ich heute alle auffordern, die nicht getauft sind, dass ihr euch taufen lasst. Wir haben am 1. Juni eine Taufe hier in der Gemeinde. Und ich sage dir jetzt ein Geheimnis. Braucht keinen Zettel vom Himmel, wo draufsteht, lass dich taufen. Denn das steht schon in der Bibel. Wir brauchen nicht den perfekten Moment. Oder manche, und das ist auch manchmal mit so einem etwas baptistischen Taufverständnis, manche fühlen sich auch immer den geistlichen Punkt, ob sie reif genug sind für die Taufe. Bin ich geistlich genug? Habe ich schon genug begriffen und so? Nein, das brauchst du nicht. Wenn du das Verlangen danach hast, getauft zu werden, wenn du an Jesus glaubst, dann lass dich einfach taufen. Es hindert nichts. Geh los. Der Kämmerer vom Morgenland hat auch keine 2 Jahre Bibelschule gehabt, als er sich taufen lassen hat. Der hat nichts geblickt, der ist eine halbe Stunde mit dem Philippus auf dem Wagen gewesen und dann sagt er, da ist Wasser, was hindert sich, taufen zu lassen? Zack, rein, raus, fertig. Also alles, was wir so an Gebäude drumherum bauen, versuch dich davon frei zu machen. Lass dich taufen. Und ihr alle, euch möchte ich bitten, lasst uns mithelfen, wirklich in den wesentlichen Dingen, Fragen der Bibel, uns klarzustellen und keinen Millimeter abzurücken, aber in den nicht wesentlichen Dingen wirklich so viel Freiheit und Liebe und ein großes Herz zu haben, auch für andere, die zu einem anderen Verständnis kommen. Amen. Lieber Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass es möglich ist, in aller Freiheit hier unterschiedliche Sichtweisen zu haben und stehen zu lassen, wo wir Jahrhunderte in der Christenheit haben, wo sie sich die Köpfe eingeschlagen haben, wofür ich stellvertretend Buße tun will, Herr, wo unsere Vorfahren wirklich schlimme Dinge getrieben haben, weil sie überzeugt waren davon, dass das so sein muss und ja nicht anders. Herr, ich bete darum, dass du es wirklich uns schenkst, dass wir in unserem Herzen klar kriegen, auf welchem Hügel wir sterben müssen und auf welchem nicht. Dass uns nichts abbringt von deinem Wort, von dieser alles normierenden Norm deines Wortes. Du im Zentrum, Gnade, Glaube. Lass uns da keinen Kompromiss eingehen und in anderen Fragen ein großes Herz haben. Jesus, ich bete darum, dass dein Geist Einheit stiftet in unserer Gemeinde, wo es doch so viele Möglichkeiten gibt, nicht nur über dieses Thema, sondern auch über viele andere einfach, sich zu zerstreiten, die Köpfe einzuschlagen. Und Jesus, ich bete, dass dein Heiliger Geist auch all die in ihrem Herzen anrührt jetzt, die Buße tun müssen, weil sie ihre Mitchristen verurteilt haben in ihrem Herzen als so nicht richtig biblisch oder diejenigen in ihrem Herzen berührt, die die Taufe für unwichtig gesehen haben, gedacht haben, so, ja, brauche ich nicht für mich. Fühlt sich nicht so an. Bitte rühr sie in ihrem Herzen an. Bring uns auf deinen Weg, dass unser Leben wirklich das auch widerspiegelt, was du möchtest. Amen.
Ich hoffe, du hattest eine intensive Begegnung mit Jesus. Falls du noch weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden unter email@emmanuel-grauer.de. Bleib behütet.